Ja, guten Morgen miteinander. Die Probleme des Menschen sind, wir gewöhnen uns an alles Gute auch, oder? Wir sind ein Kind Gottes. Amen. Finde ich genial. Absolut genial, oder? Da gibt es Hoffnung für uns. Yes. Halleluja. Seid ihr bereit, Gottes Wort zu hören? Yes, tut uns gut, Gottes Wort. Wir haben versucht, in den letzten Wochen ganz praktisch zu sein, Glauben im Alltag ganz praktisch, haben einige ganz interessante Themen angeschaut, die unser Leben Tag für Tag betreffen. Und heute ist auch ein interessantes Thema, wie gehe ich mit Problemen um? Auch mit dem Thema sind wir betraut, oder nicht? Hat jemand hier keine Probleme? Ich gebe dir gerne ein paar von mir ab. Ja, Christen, die behaupten, sie hätten keine Probleme, ja, das stimmt nicht ganz mit der Realität überein, von der die Bibel spricht. Natürlich können wir viele unnötige Probleme haben, wenn wir zum Beispiel bewusst in der Sünde leben, wenn wir unweise leben. Klar ist, dass Jesus seinen Nachfolgern nirgends sein Leben versprochen hat, das auf Rosen gebettet ist. Aber er hat verheißen, immer bei uns zu sein und uns nie zu versäumen oder zu verlassen. And that's fantastic, oder? Sensationell. Unser großes Vorbild im Allem, wer ist das? Es ist Jesus. Und vielleicht hast du das noch, dir noch nie überlegt, aber Jesus hatte ganz große Schwierigkeiten. Er kannte Verfolgung, er kannte große Probleme. Jesaja 53 sagt, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut. Deswegen ist er auch unser Hohepriester und kann sich so gut identifizieren mit uns. Und wir sehen, dass jeder Gottesmann, jede Gottesfrau im Alten Testament sowie im Neuen Testament immer wieder ganz großen Schwierigkeiten und Widerständen begegnet sind, gerade eben, weil sie sich entschieden haben, ihrer Berufung treu zu sein und Gott in ihrem Leben zu ehren. Also keine Schwierigkeiten und keine Widerstände zu erleben, ist bestimmt kein Zeichen von Geistlichkeit. Und es ist schon so, manchmal ist unsere Hingabe an Gott so seicht und unsere Nachfolge, unser Bekenntnis, unsere Salzkraft so schwach, dass der Feind gar keine Notwendigkeit sieht, uns anzufechten oder uns zu verfolgen. Paulus sagt in seinem letzten Brief, 2. Timotheus, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ja, das ist schon noch interessant, oder? Er beschreibt das quasi als Normalzustand. Und da ist schon immer wieder die Frage, wie viel Salzkraft haben wir? Wer von euch kennt George Whitefield? George Whitefield war einer der größten Erweckungsprediger England im 18. Jahrhundert. Er hat Tausende von Menschen das Evangelium gebracht und Tausende von Menschen haben die Freude gefunden, Gott erlebt es gewaltig. Und von ihm wird so eine interessante Story mal erzählt. Die hatten noch keine Autos, die sind auf dem Pferd geritten, oder? Das war noch unbequem. Und währenddem er so reitet, zum nächsten Ort geht, da kommt ihm in den Sinn, um Himmels Willen, schon 3 Tage lang habe ich keine Verfolgung mehr erlebt. Er ist abgestiegen von seinem Pferd, ist auf die Knie gegangen, hat zu Gott geschrien, Gott, bin ich abgefallen, was mache ich falsch? Und in diesem Moment sieht ihn einer seiner Feinde, nimmt einen Stein und wirft ihm ihn nach. Und der Whitefield steht auf und jubelt und reitet davon. Ich bin nicht verloren. Es ist alles okay. Wow. Jesus sagt in Johannes 17, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und dies habe ich euch zu euch geredet, sagt er ein Kapitel vorher, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder anders übergesetzt Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wow. Ja, wieso haben wir manchmal Probleme, Schwierigkeiten, Verfolgung sogar? Manchmal kommen Verfolgung, Probleme oder Schwierigkeiten in unser Leben, damit unsere geistige Entwicklung gefördert wird und wir Gott besser kennenlernen können. Die Bibel sagt, dass unser Glaube sich bewähren muss. 1. Petrus 4,12: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Also alles im grünen Bereich, wenn du mal ein Problem hast. Hä? Der Jakobus, den viele gar nicht gerne haben in der Bibel, oder? Der ist noch ein bisschen krasser. Er sagt im 1. Kapitel, im 2. Vers: Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Gott erprobt manchmal unseren Glauben durch die Stürme des Lebens. Und wenn die Stürme kommen, dann sind die Bäume gefordert, aber sie sind auch, werden stimuliert, ihre Wurzeln in die Tiefe zu schlagen. Unser Glaube wird gestärkt, wenn wir ihn einsetzen, wenn wir ihn benutzen, so wie ein Muskel trainieren. Und so ist es mal ganz, ganz wichtig, dass wir die richtige Grundhaltung einnehmen, Problemen gegenüber. Wenn ich glaube, dass alle Probleme vom Teufel kommen, um mich zu zerreißen, um mich niederzuschmettern, um mich zu vernichten, dann ist es kein Wunder, dass ich vielleicht depressiv dabei werde. Wenn ich aber glaube, dass Gott mir gemäß 1. Korinther 10, 13 nie eine Prüfung zutraut, die meine Kräfte übersteigt, dann kann ich plötzlich sehen, dass Probleme und Schwierigkeiten wunderbare Gelegenheiten sein können, um Gott besser kennenzulernen, um ihn erleben zu können. Und manchmal helfen mir diese Probleme auch festzustellen, wo ich noch Veränderung brauche. Braucht jemand hier noch Veränderung? Okay. Und so führt uns Gott manchmal hier auf Erden. Die Bibel sagt, wir sind Pilger hier, Fremdlinge auf dieser Erde. Er führt uns manchmal durch Prozesse, die uns vorbereiten auf die Ewigkeit, auf das eigentliche Rennen, das vor uns steht. Man könnte daraus Folgendes schließen: Es ist nicht immer super geistig, wenn wir Menschen kritisieren, die in Problemen stecken. Und Probleme kommen manchmal in allen Größen, in allen Formen, in allen Farben. Manchmal unverhofft, manchmal kündigen sie sich an. Eines Tages muss ich plötzlich zusehen, wie ein Rettungshelikopter meine Frau in den Spital nach Turin geflogen hat. Das musst du auch zuerst verdauen, oder? Durch ihr schweres Schädel-Hirn-Trauma lag sie dann für 4 Wochen im Koma. Und von heute auf morgen war unser Missionsleben, hatten wir einen Haufen Probleme auf dem Tisch, an die ich vorher, die hätte ich nie mehr ausmalen können, was da alles dazukommt, ganz plötzlich. Und wenn ich das niemals erleben möchte, wieder so eine Situation, dann möchte ich doch sagen, dass mich diese Zeit unglaublich gesegnet hat und mein Leben reich gemacht hat. Und auch wenn ich es nicht mehr erleben möchte, aber ich möchte es auch nicht missen, denn ich habe Gott wirklich kennengelernt. Und auch Tina sagt, dass diese Zeit in ihrem Leben vieles bewirkt hat. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt, manchmal kommen Verfolgungen, Probleme oder Schwierigkeiten in unser Leben, weil wir eine Berufung spüren und bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Josef zum Beispiel hatte eine Berufung, oder? Er hatte eine andere Berufung als seine Brüder. Und deswegen wurde er auch mit ganz anderen Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert als sie. Dieser Junge, dieser Teenager hätte wirklich Grund gehabt haben, um in Selbstmitleid zu fallen, sich darin zu baden. Hatte nur ein paar Jahre lang Mutterliebe erlebt. Er wurde gehasst von den Brüdern bis aufs Blut. Ein missglückter Mordversuch. Danach haben sie ihn verkauft, den Teenager, in ein fremdes Land. Er diente überall, wurde unrecht behandelt. Zu Unrecht kam er noch in den Knast. Wow! Und viele Menschen geben auf in solchen Situationen, das kann man nachvollziehen. Und viele Menschen werden bitter, auch auf Gott, und sagen: Gott, wieso, 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 wieso? Aber es ist so klar, er war ganz alleine, aber er hat jeden Tag sich angeschlossen an der göttlichen Quelle und er hat daraus getrunken. Und wir sehen, dass er plötzlich gemerkt hat, dass seine Probleme eine Vorbereitung sind auf die göttliche Aufgabe, die Gott für ihn bereitgestellt hat. Das sehen wir zum Beispiel ganz am Schluss in 1. Mose 45,5. Da sagt er seinen Brüdern: Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Wow, gewaltig, oder? Finde ich ganz bärenstark. Der dritte Punkt. Manchmal kommen Verfolgung, Probleme oder Schwierigkeiten in unser Leben aus Frucht unserer sündigen Natur und weil unser Denken noch nicht in allen Bereichen erneuert und so göttliches Denken geworden ist. Durch die Sünde wurde der Mensch getrennt von Gott, von der Quelle des Lebens, von der Quelle der Kraft. Und damit hat er seine Grundbestimmung, seine Grundausrichtung verloren und ist total in die Irre gegangen. Römer 3,23, da sagt Paulus: Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Und Sünde ist grundsätzlich destruktiv, zerstörerisch. Und so hat der Mensch die Natur des Gegenspielers, des Teufels bekommen. Was ist diese Natur? Zu stehlen, zu verderben und zu töten. Und das zeigt sich beispielhaft gerade darin, dass der erste Bruder seinen Bruder einfach umgebracht hat. Das ist unglaublich. Und klar ist, dass viele Probleme, die wir haben, das Resultat oder die Frucht von unserer sündigen Natur sind, die in uns lebt. Das hat Jesus so ausgedrückt in Markus 7,21. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, kennen wir das? Überheblichkeit, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die eigentliche Sünde ist keine Handlung, sondern das verdorbene Herz des Menschen, die Natur des Teufels, die als Hauptgrund ich bezogen ist. Aber Gott sei Dank zeigt uns die Bibel, dass der Mensch in seinem Innern erneuert werden kann durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und Gott sei Dank zieht der Geist Gottes bei unserer Wiedergeburt in unser Herz ein und beginnt Entwicklungshilfe zu betreiben, uns schöner zu machen. Und dennoch sagt uns die Bibel, dass durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt unser Verstand, unser Denksinn noch nicht verändert worden ist. Und das ist ein großes Problem Und das betrifft uns auch als Christen. Epheser 4, 22, da sagt der Paulus: Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgeht und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darüber haben wir vor 3 Wochen oder so gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Aber es ist klar, wo immer unser Denken noch nicht erneuert ist, da entstehen Probleme. Und dann entstehen auch Probleme, weil wir als Christen noch nicht die perfekte Erkenntnis besitzen. Auch wenn das nicht alle glauben. Aber Paulus sagt, 1. Korinther 13, 9, denn unser Wissen ist Stückwerk. Und aus Folge dieser stückwerkartigen Erkenntnis fällen wir immer wieder falsche Entscheidungen. Und das löst wieder Probleme aus. Und klar ist, dass je mehr Weisheit wir haben, desto weniger falsche Entscheidungen treffen wir. Und leider treffen auch wir als Christen immer wieder Entscheidungen, wie die Bibel das sagt, aus dem fleischlichen Denken heraus, beim Kaufen von Dingen, bei der Gründung von Geschäften, bei der Wahl unserer Beziehungen. Und das gebiert wiederum die anderen Früchte. Nebenbei, Gott erwartet, dass wir hinter unseren Entscheidungen stehen, ob sie nun gut waren oder nicht. Klammer auf, Klammer zu. Und dann haben wir manchmal auch Probleme, weil wir die Sünde nicht meiden. Und das ist ganz sicher auch sehr wesentlich. Der 4. Punkt. Manchmal kommen Verfolgungen, Probleme und Schwierigkeiten in unser Leben wegen der Sünde, die in der Welt ist. Und der Einfluss der Sünde wirkt sich auf allen Ebenen in der Welt aus. Wir leben nicht in einer heiligen Welt, stimmt das? Wir leben in einer Welt, die ist von Krieg, von Verbrechen, von Katastrophen geprägt. Und vergessen wir auch nicht, dass wir hier als Christen, als Fremdlinge auf der Erde leben, die noch von wem? Vom Fürsten dieser Welt beherrscht wird. Wir leben quasi in Feindesland. 1. Johannes 5, 19, wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und so stehen wir auch als erlöste Christen in dieser unheiligen, überall von der Sünde infizierten Welt und können uns deshalb nicht einfach aus allen Folgeproblemen entziehen. Aber es ist klar, dass der Christ mitten in diesen Problemen durch Gottes Gegenwart, durch die Innewohnung des Geistes Gottes, wie Jesus das gesagt hat, Frieden erleben können. Ich glaube auch, dass je mehr unser Glaube entwickelt wird, desto mehr können wir viele Auswirkungen, ganz viele Auswirkungen der Sünde von uns abhalten. Aber wir können uns nicht von allen Problemen total entziehen. Und da gibt es natürlich auch noch die direkten Angriffe des Teufels, der in Versuchungen an uns gelangt und uns abbringen möchte von der klaren Nachfolge. So. Wir möchten zuerst sehen, wie sich Probleme nicht lösen. Erstens durch das Suchen eines Sündenbocks, eines Schuldigen und das Abschieben der Schuld auf andere. Kennen wir das? Seit die Sünde in der Welt gekommen ist, von genau diesem Moment an, haben wir dieses Reaktionsmuster, unsere Schuld auf andere zu schieben. Gott hatte sofort wen zur Rechenschaft gezogen? Adam, der schweigende Adam. Aber der hat gesagt, wieso beschuldigst du mich? Die Frau hat das schließlich initiiert, oder? Und Eva hat den Schwarzpeter der Schlange weitergegeben, oder? In die Schuhe geschoben. So sind wir. Das ist ein Reaktionsmuster, Das ist in unserer DNA, in der DNA des gefallenen Menschen drin. Wir fahren zu schnell mit dem Auto und dann futtern wir über den Polizisten, oder? Der uns den Strafzettel unter die Augen hält. Als Folge. Wir sind super, wir Menschen. Mama mia. Es mag zwar sein, dass andere an meiner Situation wesentlich oder wenigstens prozentual mitverantwortlich sind. Aber das lösen unsere Probleme noch nicht deswegen. Wie sich Probleme auch nicht lösen, Punkt 2, durch den Versuch, das Problem zu verdrängen oder von ihm davon zu laufen. Die Vogel-Strauß-Taktik bezeichnet das Phänomen, dass viele Menschen versuchen, Probleme zu lösen, indem sie diese einfach ignorieren. Sie versuchen gemäß dem Motto, stecken den Kopf in den Sand, ich sehe dich nicht, also siehst du mich auch nicht, den Problemen so lange aus dem Weg zu gehen, bis diese sich quasi von selbst auflösen, anstatt sich ihnen zu stellen. Aber Tatsache ist, Erfahrung ist, dass sich die meisten Konflikte so nur verschlimmern, je länger wir sie ignorieren, je länger wir einen Bogen, ihnen aus dem Weg zu gehen versuchen. Ja, mit meinem Chef werde ich sowieso nie klarkommen, deswegen wechsle ich halt wieder einmal die Arbeitsstelle. Das ist so ein Klassiker. Oder mit diesen Gemeindegliedern werde ich mich nie richtig verstehen. Es ist besser, dass ich in eine andere Gemeinde gehe. Das ist ein erfolgreicher Weg, vorerst mal den Problemen zu entfliehen. Aber es ist eine Tatsache, dass die Wurzel vieler Probleme eben in uns liegt. Und nicht selten stellen wir dann am neuen Ort nach kurzer Zeit fest, dass wir die genau gleichen Probleme wieder antreffen. Und das geschieht, weil wir uns mitgenommen haben. Und dass meine Probleme mir nachgefolgt sind, so wie so ein Hündchen an der Leine, oder? Gott hat uns zur Verantwortung aufgerufen. Dort, wo er uns hingestellt hat. Und Verantwortung sucht immer zuerst eine Lösung und nicht die Flucht. Jesaja 28, 16 sagt, wer traut, der flieht nicht. Manche Menschen wählen den Weg, Probleme zu verdrängen. Anstatt den Problemen in die Augen zu schauen, baden sie sich vielleicht im Selbstmitleid. Sie schwimmen die Probleme mit Alkohol, mit Drogen hinunter. Andere flüchten sich vielleicht vor der Konfrontation, indem sie übermäßig essen. Man könnte jetzt alles nennen. Und nicht selten flüchten die Männer mit Eheproblemen in die Arbeit, um bei der Arbeit ihre Konflikte zu Hause zu vergessen. Wir sind super, oder? Aber all das ist Selbsthilfe. Selbsthilfe ohne Gott, die in der Regel die Probleme nur noch vergrößert. Nochmal etwas, das die Probleme auch nicht löst. Durch hitzköpfige Vergeltung oder Rache. Wenn uns Probleme in den Kopf steigen, dann benehmen wir uns manchmal wie ein hitzköpfiger Cowboy, der wild um sich schießt gegen das Umfeld, das irgendwie mitverantwortlich und mitverwickelt ist in den Konflikt. Wenigstens mal so richtig den Leviten lesen, den Leuten, oder? Aber eben, da könnte ich ein paar Müsterchen aufzeigen, Mama mia. Meistens werden die Probleme so nur noch geschürt und schlimmer. Und wie manches Land verdeckt seine innenpolitische Schwierigkeit, indem es nach außen, außerhalb der Grenzen, kriegerisch tätig wird, das lenkt wunderbar ab von der eigenen Misere, oder? Ja, aber jetzt möchten wir uns einfach überlegen, was grundsätzliche Schritte sind zur Lösung. Und jetzt gibt es natürlich so viele verschiedene Probleme, das kann man nicht alles beantworten, jetzt so kurz in ein paar Minuten. Aber ich möchte mal die wichtigsten Prinzipien ansprechen. Den Mut haben, das Problem ehrlich zu identifizieren. Und das braucht mal eine Bereitschaft. Und manchmal werden Probleme jahrelang nicht gelöst, weil der Wille oder vielleicht fast besser gesagt, der Mut fehlt, einmal genau hinzuschauen oder zu recherchieren. Und zur Erfassung oder Identifizierung können Fragen helfen wie, wann, warum, wie hat es angefangen, habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen, habe ich Sünde Raum gegeben? Habe ich im Fleisch gelebt? Waren andere Menschen involviert? Wieso konnte sich das Problem weiterentwickeln? Es ist ganz wichtig. Wichtig dabei ist, dass wir das Problem nicht größer machen dabei, als es ist, aber dass wir es auch nicht bagatellisieren. Zum Abschluss dieses Punktes möchte ich sagen, ohne die genaue Definition des Problems wird es unmöglich sein, später eine passende Lösung zu finden. Der zweite Punkt. Grundsätzliche Schritte zur Lösung von Problemen, die Lösung meines Sündenproblems persönlich in Anspruch nehmen. Leider kämpft die Welt einen aussichtslosen Kampf gegen Krieg, Hunger und Missstände. Tatsache ist, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Das ist so. Die Probleme in der Welt nehmen zu, weil die Sünde in der Welt ist und weil der Teufel, der Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge, noch vieles beherrscht und seinen negativen Einfluss überall schamlos ausübt. Und wenn wir die Geschichte des Menschen betrachten, dann müssen wir sagen, dass die Menschheit nichts dazugelernt hat, oder? Trotzdem, dass zum Beispiel die schrecklichen Folgen von Kriegen seit Jahrhunderten dokumentiert und klar vor Augen stehen, schafft der immer gebildetere Mensch es nicht, diesen aufzuhalten. Und die Grundlage der Lösung der Probleme liegt im einzelnen Menschen im persönlichen Leben. Unser Leben, das hat Jesus schon angesprochen in dem Bibelvers, den wir gehört haben, unser Leben muss von innen aus anders werden. Wir können versuchen, und das ist auch nicht schlecht, uns umzuerziehen, uns zu dressieren, uns dabei anstrengen, wie wir wollen. Wenn wir aber nicht grundsätzlich von ganz innen heraus verändert werden, fallen wir immer wieder in die alten, sündigen Lebensmuster hinein. Der Mensch ist genial, der schafft alles, oder? Vielleicht schaffen wir es, ein Schwein zu dressieren, dass es sich dreimal am Tag waschen lässt und parfümieren es. Wir können es wunderbar kleiden, wir können es dahin bringen, dass es sogar am Tisch manierlich mit uns isst. Ist unglaublich, da habe ich übrigens Dinge gesehen, das ist tatsächlich so. Aber nimm dieses Schwein mal mit an einem regnerischen Tag nach draußen. Und die erste Schlammpfütze, boom! Mit herzlichem Schmunzen taut es sich wohlig herum in dieser Schlammpfütze. Wieso? Weil es eine Schweinenatur hat. Und solange wir nicht mit dem Sündenproblem in uns aufgeräumt haben, können wir auch niemals vollends mit den Problemen um uns herum fertig werden, ganz bestimmt. Und das größte Problem des Menschen ist, dass er durch die Sünde von seinem Schöpfer, von der Quelle der Kraft, von der Quelle des Lebens getrennt ist. Und wenn wir es nicht schaffen, auf dieser Erde mit Gott ins Reine zu kommen, dann werden wir auch es nicht schaffen in Ewigkeit von Gott. Dann werden wir in Ewigkeit von Gott getrennt bleiben. Aber da sagt uns Gottes Wort so wunderbar, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für sie, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht verloren geht. Und durch dieses stellvertretende Sterben von Jesus für uns am Kreuz kann die Grundproblematik unseres Lebens ein für alle Mal gelöst werden. Und auch diejenigen, die Jesus um Vergebung bitten, ihrer Schuld, all diejenigen, die werden erleben, wie ihre Sünde vergeben wird, wie sie wieder angeschlossen werden an dieser göttlichen Quelle des Lebens. Sie erleben dieses Angeschlossensein an Gott, diese Quelle, und erleben eine neue Dimension. Sie werden positiv verändert und dynamisiert. Sie erlangen hundertprozentige Vergebung. Sie werden von Neuem geboren, sie werden mit Gott verbunden und erhalten göttliches Leben. Sie werden ein Kind Gottes und sie realisieren, dass Gott ihnen nun als liebender Vater nahe steht. Und dass der Teufel, der Vater der Lüge, keinen Herrschaftsanspruch mehr hat über ihr Leben. Und das bewirkt ganz viel. Sie bekommen die verlorene Herrlichkeit wieder zurück. Sie haben den Wunsch, sich unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. Und sie nennen ihn als Herrn, als Führer ihres Lebens. Und wenn der Mensch das Erlösungswerk von Jesus für sich nicht persönlich in Anspruch nimmt und von seiner Schuld befreit wird, werden sich die grundsätzlichen Probleme seines Lebens niemals richtig lösen können, sagt uns die Bibel. Der dritte Schritt, Gottes Maßstab und Prinzipien für unser Leben in seinem Wort zu erforschen und kennenzulernen. Gott sei Dank tut der Geist Gottes bei unserer Wiedergeburt sofort mit seiner Entwicklungshilfe beginnen. Und er möchte uns in alle Wahrheit führen. Und schlussendlich ist es nur die Wahrheit Gottes, die uns frei macht. Amen. Was hat Jesus gesagt? Wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und deswegen geht es darum, diese Wahrheiten des Wortes Gottes zu erforschen. Da ist auch ein bisschen Herzblut, ein bisschen Fleiß von uns gefordert, oder? Und Gottes Wort ist absolut genial. Es ist ein Wegweiser in allen Problematiken, in allen wichtigen Problematiken des Lebens. Die Bibel offenbart uns Gottes Weisheit. Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wenn wir diese Weisheit von Gott missachten, dann missachten wir Gottes Willen für unser Leben und sind selber schuld, wenn es dann nicht so klappt, wie wir uns wünschen. Viele Menschen erachten die Bibel als altmodisch und betrachten und dennoch wird diese Weisheit immer über allen anderen Weisheiten bestehen bleiben und triumphieren. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wow! Und Gott weiß, was für uns gut ist. Als Schöpfer weiß er, was für uns gut ist. Deswegen hat er diese Prinzipien zu unserem Wohl in diesem Buch festgehalten. Und je mehr wir sie umsetzen in unserem Leben, anwenden, je mehr sie Richtschnur, je mehr sie Motivation unseres Denken und Handelns werden, desto einfacher werden sich auch Probleme lösen. Ich möchte auch das noch sagen, nimm in Problemen auch nie eine passive, eine resignierende Haltung ein, indem du sagst, ja, das ist halt mein von Gott zugeteiltes Schicksal, mein bestimmtes Joch, da muss ich halt tragen und durchgehen als Erdulden. Mama mia, fokussiere niemals dein Problem, richte den Blick immer auf Gott, auf sein ewig gültiges Wort. Was prägt dich denn? Was du anschaust? Was du anschaust, bestimmt dein Leben. Das wird groß. Und so spricht die Bibel über alle wichtigen Aspekte des Lebens. Aber eben, wir sollen Täter sein des Wortes. Dann geht es im vierten Punkt darum, Schritte zu tun, um diese Lösungsanweisungen aus dem Wort Gottes umzusetzen und die biblische Denkweise zu übernehmen. Hey, wir können uns selber nicht verändern, oder? Aber der Geist Gottes möchte uns helfen und möchte uns da weiterführen und wir müssen da mit ihm kooperieren. Und nun hat Gottes Wort für die allermeisten Probleme, die wir auf dieser Welt haben, eine Lösung. Wir müssen es nur umsetzen. Wenn wir Sünde erkennen, dann sollen wir sie bekennen, dann sollen wir sie ans Licht bringen. Ganz einfach, aber da hängt vieles dran. Wenn wir krank sind, was sollen wir tun? Die Ältesten rufen und sie sollen für uns beten. Wenn wir jemanden verletzt haben und deswegen uns schlecht fühlen, was sollen wir tun? Entschuldigen und Vergebung bitten. Wenn wir etwas gestohlen haben oder jemand nicht mit der Wahrheit begegnet sind, was sollen wir machen? Das wieder gut machen. Da hätte ich ein paar Storys noch. Mama mia, aber das befreit. Gottes Wort ist genial. Manchmal erleben wir ein stolzes Verhalten. Was machen wir da? Wir sollen Jesus bitten, uns diese Demut zu schenken. Und er hat uns das ja vorgelebt. Wenn wir merken, dass wir isoliert sind, wenn wir einsam geworden sind, sollen wir uns an den Leib anschließen. Wenn wir verletzt und enttäuscht sind, aber nicht bereit sind zur Versöhnung, dann sollen wir Vergebung aussprechen. Das sind einfache Prinzipien. Man könnte bis am Abend jetzt fortfahren. Wenn wir unsere Eltern nie richtig geehrt haben, dann sollen wir lernen, ihnen Ehre, Beachtung einfach zu schenken. Und all das ist oft ein Prozess, in dem wir den Heiligen Geist um seine Hilfe bitten müssen, dass wir dem Bild Jesu ähnlich werden. Und je besser wir lernen, nach Gottes Wort zu leben, je mehr unsere Gedanken erneuert sind gemäß dem Willen Gottes, desto weniger wird unser Leben von Problemen bestimmt werden. Ganz bestimmt. Weil unser Schöpfer weiß, wie wir ticken und was wir brauchen. Je mehr wir in einer Liebesbeziehung zu Jesus leben, je mehr wir lernen, das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst, je mehr wir das lernen, werden wir immer vernünftiger handeln und überlegte Entscheidungen treffen. Und je mehr wir ein dynamisches, ein ungezwungenes, ein lebendiges Gebetsleben führen und anstreben, in der Fülle des Geistes Gottes und der Heiligung zu leben, desto weniger Anrechte wird der Feind bekommen, unser Leben zu bestimmen und es schwer zu machen. I believe it. Wow. Und dann vielleicht noch fast der wichtigste Punkt. Werde nicht müde, dein Problem dem himmlischen Vater im Gebet hinzulegen und fordere ihn heraus, seine Verheißungen zu erfüllen. Philipper 4,6. Aus dem Gefängnis geschrieben. Macht euch um nicht Sorgen. Ja, hallo. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird er Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gewaltig, oder? Was traust du Gott zu, dass er tun kann in deiner Schwierigkeit? Er ist der Gott, der bewiesen hat, dass er eine Straße im Meer eröffnen kann für sein Volk, wenn es nötig ist. Er hat bewiesen, dass er ein Volk von 3-4 Millionen Menschen 40 Jahre lang in der Wüste versorgen kann. Er ist ein himmlischer Vater, der seinem Volk in Jesus alles geschenkt hat. Er ist der El Shaddai, der dir heute Morgen sagt, sollte mir etwas zu wunderbar oder zu unmöglich sein für mich? Und auch wenn wir von unserer Instant-Gesellschaft geprägt sind, das macht Gott keinen Eindruck, oder? Hat er manchmal seine eigenen Zeitvorstellungen, wann unsere Probleme gelöst werden? Daniel hatte sich einmal gedemütigt vor Gott, weil er die Wahrheit, eine Wahrheit von Gott empfangen wollte. Und die Bibel zeigt uns, und das ist interessant, sein Gebet wurde sofort erhört, vom ersten Tag an. Aber es ging 21 Tage, bis die Antwort zu ihm gekommen ist. Wow. Gefällt uns manchmal nicht so Gottes Zeitplan, oder? Tina lag im Koma. Viele haben mich unterstützt im täglichen Gebet. Und jeden Tag ist es trotzdem schlimmer geworden. Und nach einer Woche war es ganz schlimm. Und dann ist es jede Woche nach unten gegangen, bis wir nach fast 5 Wochen fast beim Nullpunkt angelangt waren. Und erst dann kam die Wende. Ja, wieso? Ich kann es dir nicht sagen. Aber wir müssen mit unserem Spatzenhirn auch nicht immer das ganze Handeln und die Zeitpläne unseres allmächtigen Gottes richtig erfassen können, oder? Aber wir müssen lernen, wir dürfen lernen, mit ihm zu reden und mit ihm einfach zu vertrauen. Gott ist dein himmlischer Daddy und er ist gut zu dir. Und ich sage dir etwas, er könnte dir heute alles geben, was du für den Rest deines Lebens brauchen würdest. Kein Problem für ihn. Seine Scheunen, seine Vorräte sind gefüllt, oder? Aber was hat dich Jesus gelehrt zu beten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wieso das? Weil dein himmlischer Daddy ein Verlangen hat, dich heute zu sehen und morgen zu sehen und übermorgen zu sehen. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will, dass du ihm vertrauen lernst. Und deswegen geht das manchmal so mit diesen Zeiten ein bisschen anders auf. Werde nicht müde, ihm täglich deine Probleme hinzulegen und fordere ihn heraus, seine Verheißungen zu erfüllen. Ich sage es immer, wir Europäer haben da ein großes Manko, oder? Wenn jemand ein Problem hat, dann schicken wir sie in ein Seelsorgeseminar, wir schicken sie in die Bibelschule, wir schicken sie hier und dort und was weiß ich was. Und in Korea schicken sie die Leute mal 3 Tage auf den Gebetsberg. Der Unterschied ist, nach 3 Tagen braucht ihnen der Pastor nicht mehr zu helfen. Sie sind Gott begegnet und da können wir lernen. Oh, werde nicht müde, Gott herauszufordern, dass er zu seinen Verheißungen steht. Er wird es tun. Und der Punkt ist auch noch ganz gut. Punkt 6. Nimm den Rat und die Hilfe erfahrener Christen an, mit denen du vertraut bist. Das ist übrigens ein Thema, das wäre eine ganze Predigt wert. Und in den Gemeinden gäbe es viele Probleme nicht, wenn das von Herzen befolgt würde. Aber so oft kommen Leute und sagen, das habe ich entschieden, das habe ich gemacht und Mama mia. Man fragt sich, wo ist die Weisheit geblieben? Sprüche 12,15 sagt, ein Narr hält alles, was er tut, für richtig. Weise hören auf klugen Rat. Sprüche 19,20, gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Und damit ist nicht gemeint das, was so viele machen. Sie gehen zu 10 Personen und suchen Rat. Und da machen sie das, was ihnen am meisten schmeichelt, oder? Und das kommt leider oft nicht gut raus. Suche den Rat von vertrauten, gottesfürchtigen Leitern, die Gott über dir gesetzt hat und die dein Leben kennen. Und damit wir nicht in Extreme fallen, gibt uns die Bibel immer wieder die gesunde Balance. Wir sollen uns von Menschen nicht abhängig machen. Denn Menschen, einige vertrauen, machen nur noch Entscheidungen, wie ihnen geraten wird. Und das sagt die Bibel etwas anderes. Psalm 118. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Menschen. Das ist wichtig, dass wir die Balance haben. Wer sein Ich bändigt und seine eigene Weisheit und Kraft in gesundem Maß misstraut, der wird gerne dazulernen wollen. Und dabei können ausgesuchte Ratgeber von großer Hilfe sein und das bestätigen, was uns Gott, die einzig zuverlässige Weisheits- und Kraftquelle, bereits geoffenbart hat. Amen. Die Engländer sagen so schön, Problems can make you better or bitterer. Probleme haben das Potenzial, uns besser oder bitterer zu machen. Die Frage ist, was wir für eine Haltung haben gegen diesen Problemen, wie wir mit ihnen umgehen. Ich denke, je mehr wir lernen, in dieser Art und Weise die Dinge mit Gott zu besprechen, in seinem Wort Weisheit und Ratschläge zu holen, den Rat erfahrener Menschen einfach auf uns einwirken zu lassen, desto positiver werden wir. Marie hätte so viel Grund, bitter zu sein über dem Schweren, das sie erlebt hat in seinem Leben. Aber schaut es euch an. Wow, was für eine Ermutigung für mich. Lass dir dein Leben nicht vermiesen wegen deinen Problemen. Gib sie Gott ab. Wirf sie auf ihn. Freue dich in ihm. Habakuk haben wir gehört in der Einleitung. Alles schiefgelaufen. Katastrophale Beschreibung, oder? Aber ich will jauchzen und mich freuen in meinem Herrn. Das ist auch ein Umdenken von uns notwendig. Ich habe nach meiner Lehre in einer kleinen Firma gearbeitet. Genial. Und manchmal ist etwas so richtig in die Hosen gegangen. Und wisst ihr, was der Chef gemacht hat? Am Mittag, zum Mittagessen, hat er ein Champagner geöffnet. Yes! Viel besser, als da herumzutoben und zu weinen. Amen. Und wir sind in die nächste Runde gegangen. Die Firma hat heute viele Angestellte. Halleluja. Verzweifle nicht, auch wenn du überhaupt nicht verstehst, wieso du mit gewissen Problemen konfrontiert oder sogar von ihnen gefangen genommen wirst. Mit unserem Spatzenhirn können wir diese Gründe und Zusammenhänge niemals verstehen, denen wir begegnen. Habt ihr gewusst, dass Paulus mehrmals in ganz schlimmen Gefangenschaften war? Unbequemen Gefangenschaften. Manchmal sogar monatelang. Was haben die meisten Christen gedacht und er wahrscheinlich auch? Der Apostel des Lebens. Gottes Wille kann nur sein, dass er aus dem Knast kommt. Gott, befreie ihn aus dem Knast. Und man weiß ein bisschen etwas von diesen Gefängnissen. Der Paulus hätte seinen Kopf auch hängen lassen können. Aber was hat er gemacht? Er ist nicht verzweifelt, hat seinen Kopf nicht in den Sand gesteckt. Er hat Briefe geschrieben. Briefe geschrieben an seine Gemeinden. Und wir haben sie heute hier in diesem wunderbaren Buch. Briefe, die Millionen von Christen zum Segen geworden sind. Und somit ist ein Problem nicht da, um uns zu zerstören, sondern Gott kann das alles zu unserem Besten einfach wirken. Halleluja. Und rufe mich an am Tage der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. In der Welt werdet ihr arg bedrängt, hat Jesus gesagt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden, sagt Jesus. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Halleluja. Herr, wir möchten dir danken, dass du uns deine Gegenwart verheißen hast in unserem Leben. Du hast uns nicht verheißen, dass wenn wir dir nachfolgen und dich kennen, dass alles paletti wird und wir nie Probleme haben. Aber du hast verheißen, mit uns zu sein, Herr. Herr, ich freue mich für die Probleme, die ich zum Teil auch habe, weil ich dir nachfolge, weil ich versuche, deinem Ruf zu folgen. Aber ich danke dir, dass diese Probleme eine Möglichkeit sind, um dich besser kennenzulernen, um besser dir vertrauen zu lernen. Danke, dass diese Probleme manchmal erst die Möglichkeit geben, den Gott, der alle Wunder tun kann, zu erleben, Herr. Und schenke uns die Gnade, Jesus, mehr und mehr von deinem Wort geformt zu sein. Nicht die Probleme zu verstecken, nicht reinzuschlagen, sondern Herr, zu dir zu kommen, den Tatsachen in die Augen zu schauen, die Dinge zu analysieren und mit deinem Wort zu vergleichen. Danke für dein wunderbares Wort, Herr, das eine Leuchte ist auf unserem Weg. Wir möchten dir danken dafür, Herr. Gib uns Mut, diese Schritte zu tun, damit wir die Weisheit, die in deinem wunderbaren Wort ist, die triumphieren wird über alle Not der Welt, die alles überdauern wird, dass wir die erleben, Herr, dass sie sich entfalten kann. Danke, dass du ein Gott bist, der uns weiterführen wird, Herr. Dass du ein Gott bist, der uns begleiten will, Herr. Und wir möchten dir danken, dass wir auch nicht alleine sind auf dem Weg, dass wir einander haben, Herr. Dass wir da einander ergänzen können, auch in der Weisheit, in der Erfahrung. Dass wir Rat geben können, Herr. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Und Herr, lass uns gerade in diese Situation, wo jeder von uns drinsteht, wo wir anstehen, wo wir wirklich anstehen, lass uns da deine Herrlichkeit einfach sehen, Herr. Herr, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du deine Gegenwart uns verheißen hast. Wir loben deinen wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Wir möchten noch ein Lied singen. Tina wird dann abschließen. Und wenn jetzt jemand hier hat, der dann noch irgendwie ein Gebet möchte oder der eine Entscheidung getroffen hat, hey, komm doch nach vorne. Jemand auch, der krank ist oder so, komm.